Eines Tages waren wieder einmal Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten: Er lässt das Gesinde zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis: Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 anderen Schafe in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel und mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben.
Das war der Sascha mit unserem zum letzten Mal mit unserem traditionellen Gleichnis in dieser Reihe, in der Konspirationsreihe. Wir hatten jetzt 5 Predigten, bis heute ist die letzte, zu diesem Thema Konspiration. Und ich fange an mit einem kleinen Nachtrag. Ich weiß nicht, wie viele von euch bei dem ersten Thema hier waren, das ich gemacht habe damals. Da gab es am Anfang eine kleine interaktive Aktion. Wir haben alle gemeinsam den David gegrüßt aus Tübingen. Ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert. Also wir haben ihm das zugerufen. Und ich habe gemutmaßt, dass ich diese Predigt vielleicht auf MP3 anhören würde. Das ist tatsächlich passiert. Also er hat sich die Predigt angehört und ich soll mich jetzt also in seinem Namen ganz herzlich bei euch bedanken. Er hat sich wirklich tatsächlich über diesen Gruß sehr gefreut, was mich ein bisschen überrascht hat. Und er hat sich die Predigt angehört und die Gelegenheit natürlich auch genutzt, mir zu sagen, dass der Bibeltext, der vorgelesen wurde, genau das Gegenteil von dem ausgesagt hat, wie meine Predigt. Und woran ich gemerkt habe, also er hat wirklich die Predigt sehr aufmerksam verfolgt. Gut. Wenn ihr also die letzten paar Sonntage hier wart, nichts Besseres zu tun hattet, als hier immer um 11 aufzuschlagen, dann habt ihr eine Predigtreihe mit dem Titel Konspiration gehört. Das ist der Flyer dazu gewesen, der rätselhafte. Und ihr habt etwas gehört über dieses Thema, die neue Welt Gottes. Ihr habt dann gehört, dass es Jesus nicht so sehr darum ging, dass wir möglichst schnell in den Himmel irgendwie kommen, von dieser Erde weg, sondern dass es ihm gerade darum ging, durch uns ein Stückchen Himmel auf diese Erde zu bringen. Ihr habt dann gehört, dass Jesus seine Botschaft den Leuten nicht aufgedrängt hat, nicht ins Ohr geschrien hat, sondern dass er sie eingeladen hat auf eine manchmal geheimnisvolle Art und Weise mit Gleichnissen, die jedes Mal hier vorgelesen wurden, sich selbst auf die Suche zu machen danach, was es damit auf sich hat mit dieser neuen Welt Gottes. Ihr habt dann außerdem ein wenig davon gehört, wie Jesus sich diese neue Welt Gottes vorstellte, wie umfassend diese Vision war, dass sie etwas damit zu tun hatte, mit sozialer Gerechtigkeit, dass sie etwas damit zu tun hatte, dass diejenigen Leute, denen es sonst nicht so gut geht, dass die ganz vorne dabei sind in seiner neuen Welt, dass sie etwas damit zu tun hat, dass wir auf Gewalt nicht mit Gegengewalt antworten, sondern mit Vergebung und vieles mehr. Und schließlich, letzten Sonntag, wenn ihr hier wart, hättet ihr etwas darüber gehört, wie man ein Anhänger dieser neuen Welt wird, wie man ein Anhänger Jesu wird. Und unser Thema heute lautet seine Bewegung. Das ist der Titel von dieser letzten Predigt der Konspiration. Und es wird etwas darum gehen, was jetzt dieses ganze Thema Kirche irgendwie damit zu tun hat. Kirche und neue Welt Gottes. Wie passt das überhaupt zusammen? Und die letzten Tage so in der Vorbereitung von der Predigt haben mich 2 Fragen vor allen Dingen beschäftigt, um die es heute gehen soll. Erstens, eben, was hat Kirche mit Gottes neuer Welt zu tun? Und zweitens, wie kann Gottes neue Welt jetzt in meinem Leben, heute, hier und jetzt Realität werden? Was hat also Kirche mit der neuen Welt Gottes zu tun? Historisch gesehen ist es ja irgendwie so abgelaufen. Jesus hat auf dieser Erde gelebt vor ungefähr 2000 Jahren. Er ist durchs damalige Israel gezogen. Er hat seine Botschaft verkündigt, die eben hieß, die neue Welt Gottes ist nahe herbeigekommen. Er hat viele Menschen geheilt, er gab sich mit Menschen ab, mit denen sich die Priester nicht so gern abgeben wollten. Wir haben es gerade im Gleichnis gehört. Und tat und sagte sonst auch eine ganze Menge Dinge, die ziemlich viele Leute auf die Palme brachten. Am Ende seiner Revolution steht der Tod am Kreuz, scheinbar das absolute Scheitern. Und dann kommt ein ziemlich unglaublicher Teil, nämlich seine Auferstehung. Wir lesen in der Bibel, dass einige seiner Jünger, später sogar noch mehr Leute, behaupten, dass sie diesen Jesus von Nazareth, der da am Kreuz gestorben ist und der begraben wurde, tatsächlich wieder lebendig gesehen haben. Und irgendwie entstand in dieser Folgezeit dann etwas, was wir heute als die christliche Kirche kennen. Es stellt sich also die Frage, wie diese Bewegung, die bei Jesus angefangen hat und in der es um das Reich Gottes ging, um die neue Welt Gottes, was die mit dem zu tun hat, was wir heute als Kirche kennen. Und ich werde jetzt nicht versuchen, das irgendwie historisch zu beleuchten, wie es jetzt über 2000 Jahre Kirchengeschichte oder wie alles wurde, oder anhand von irgendwelchen Bibelstellen es genau nachzuvollziehen, sondern ich würde vorschlagen, einfach uns ein paar Bilder anzuschauen, die uns vielleicht zeigen können, was es damit auf sich hat, mit dieser Idee der Kirche und wie sie zusammenhängt mit der neuen Welt Gottes. Und das erste Bild, ich habe so ein bisschen eben in diesem Gleichnisstil gedacht, mit der Kirche und der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Experiment. Und ihr müsst es jetzt hier oben ein Bild sehen, ja, was ein bisschen eigenartig aussieht. Also das war das Bild, was ich zu Experiment im Internet gefunden habe. Der Witz bei einem Experiment ist der, dass man die Möglichkeit hat, etwas auszuprobieren. Normalerweise sichert man sich, also in diesem Fall, wenn es so aussieht, würde ich mich absichern, damit, falls es was schief läuft, ich nicht gleich mit der ganzen Sache in die Luft fliege. Aber im Prinzip ist der Witz bei einem Experiment, dass man etwas ausprobieren kann, von dem man vorher noch nicht genau weiß, wie es funktioniert, ob es funktioniert, wie das Ganze abläuft. Und ich glaube, Gemeinde hat in gewisser Hinsicht auch etwas in einem solchen Experiment. In der Gemeinde versuchen Menschen nämlich, oder in der Kirche, nach der Idee der neuen Welt Gottes gemeinsam zu leben, Jesus nachzufolgen. Sie tun sich zusammen, weil sie glauben, irgendetwas an dieser neuen Art zu leben, von der Jesus da gesprochen hat, fasziniert mich, zieht mich an. Irgendwie möchte ich damit was zu tun haben. Ich bin zwar nicht sicher, ob ich alles schon genau begriffen habe, wenn wir diese Gleichnisse hören, die sehr rätselhaft sind, ob wir genau durchsteigen, was Jesus da gemeint hat, aber irgendwie wissen wir, es fasziniert uns, wir wollen mehr davon. Wir sind auch überzeugt wahrscheinlich, wenn wir, oder es sollte so sein, wenn wir in der Kirche dabei sind, dass wir nicht sofort alles hinkriegen, was Jesus da erzählt, in der Bergpredigt zum Beispiel. Aber der Witz dabei ist, es gibt die Möglichkeit, es auszuprobieren, gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Gemeinde ist also ein bisschen wie ein Experiment der Nachfolge. Was mir an dem Bild des Experiments auch noch gefällt, ist, wir müssen nicht erwarten, die perfekte Kirche zu bauen oder den Gedanken der neuen Welt Gottes gleich ideal zu verwirklichen, perfekt. Unsere Idee hier im Gottesdienst so Kino zu machen irgendwie, ist auch eine Form von Experiment. Wir überlegen, wie könnte das aussehen, neue Welt Gottes Kirche so am Anfang des 21. Jahrhunderts hier in Würzburg zu leben. Und wir probieren das hier in der Kirche aus. Andere versuchen ganz andere Sachen. Und das ist der Freiraum, den dieses Bild des Experiments für Kirche einem gibt. Wir können sehen, wir probieren es so aus, Jesus nachzufolgen, andere können es ganz anders probieren, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Kirche in Afrika wird nicht so aussehen wie Kirche in Europa oder Kirche in Südamerika oder in Asien. Kirche hat also immer so ein experimentelles Element, irgendwas Unfertiges, was auch da dran hängt. Okay, das nächste Bild mit der Kirche und der neuen Welt Gottes, genau, kannst du schon das nächste Bild zeigen, ist es wie mit einem Blick hinter den Vorhang. Wir haben in dieser Reihe, Christoph hat es gemacht bei dem Thema, ich glaube bei dem zweiten Thema, da ging es schon mal ein bisschen um Zeichen. Und zwar, als Christoph über die Heilung von Jesus gesprochen hat. Christoph hat damals erklärt, wenn Jesus Menschen geheilt hat, dann hat er es natürlich getan, damit es ihnen besser ging. Das war ein Aspekt davon. Aber er hat Menschen auch geheilt, weil er dadurch allen, die es mitbekommen haben, so einen Einblick in das geben konnte, was er als Reich Gottes bezeichnet hat oder als neue Welt Gottes. So einen kleinen Blick hinter den Vorhang dieser alten Welt sozusagen. Und er konnte ihnen mit dem, was er getan hat, zeigen, so ist es in Gottes neuer Welt. In Gottes neuer Welt werden Kranke geheilt. In Gottes neuer Welt bekommen die Traurigen neue Freude. In Gottes neuer Welt bekommen die Einsamen eine Familie. In Gottes neuer Welt sind die Benachteiligten ganz vorne dabei. Ähnliches hat Jesus mit seinen Feiern ausgedrückt. Wir haben am Anfang dieses Gleichnisses, das der Sascha vorgelesen hat, gehört, Jesus gab sich mit den Zolleinnehmern und sonstigen, die einen schlechten Ruf hatten, ab. Das heißt, er hat sogar mit ihnen gegessen. Das hieß damals viel mehr, als es für uns heute heißt. Wir essen ja mit allen möglichen Leuten irgendwo zusammen im Restaurant. Aber damals hieß zusammen Essen, war eine sehr hohe Form von Gemeinschaft, war ein bisschen was Familiäres. Und es war für die religiöse Elite damals undenkbar, dass jemand, der heilig sein wollte, mit diesen Leuten zusammen gegessen hat. Und so hat Jesus dadurch, dass er mit diesen Menschen gefeiert hat, mit ihnen zusammen gegessen hat, gezeigt und durch sein Leben gezeigt, nicht nur durch seine Worte gezeigt, so ist es in der neuen Welt Gottes. In der neuen Welt Gottes sind genau diese Menschen willkommen. Besonders diejenigen, die in der alten Welt als Außenseiter gelten. Und ich glaube, wenn wir jetzt von Kirche in einer ähnlichen Weise denken, dann sollte Kirche auch etwas davon spüren lassen. Sie sollte in gewisser Weise eine Vorahnung davon geben oder einen Vorgeschmack darauf, wie Gott sich seine neue Welt vorstellt. Vielleicht in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass Menschen sehen können, die sich eine Kirche anschauen, ja, so könnte das vielleicht aussehen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Also hinter dem Vorhang dieser alten Welt etwas durchblitzen lassen davon, wie Gott sich seine neue Welt vorgestellt hat. Das dritte Bild ist jetzt etwas eigenartig. Das ist das Bild, was ich für den Begriff Vorhut oder Spätrupp im Internet gefunden habe. Und zwar habe ich mir gedacht, Kirche ist manchmal auch ein bisschen wie eine Vorhut. Auf Französisch heißt Vorhut Avantgarde, also ein bisschen Avantgarde. Die Aufgabe einer Vorhut ist es, in neues Gebiet vorzudringen, unbekanntes Land zu erforschen, vielleicht eine Gegend einzunehmen, die bisher noch kein Mensch gesehen hat. Und die neue Welt Gottes ist auch so ein neues Land. Und wenn neue Welt Gottes heißt, dass unterschiedlichste Menschen verschiedener Altersklassen, verschiedener Nationalitäten, verschiedener Gesellschaftsschichten friedlich zusammenleben, dann wäre tatsächlich Kirche so etwas wie eine Vorhut, eine Avantgarde, wenn man das da sehen könnte, dass Menschen so zusammenleben können, die so verschieden sind. Und wenn neue Welt Gottes heißt, dass Menschen nicht mit einem Blick nach Bildung, Aussehen, Geld eingestuft und abgestempelt werden, sondern jeder gleichermaßen als Gottes Geschöpf wertgeschätzt wird. Und wenn Kirche versuchen würde, das zu leben, dass das stattfindet, dann könnte sie tatsächlich sowas wie Avantgarde in unserer Gesellschaft sein. Dann könnte sie den Entwicklungen in unserer Welt nicht immer nur hinterherhinken, so einen Schritt, wie es manchmal aussieht, sondern tatsächlich, was die Träume Gottes für diese Welt angeht, vorausgehen. Und dabei glaube ich, bei all diesen drei Bildern müsste dieses Experiment Kirche oder diese Kirche, die so einen Blick hinter den Vorhang wagt, immer eins vor Augen haben. Es gilt, diese neue Welt Gottes inmitten der alten Welt zu erproben, auszuprobieren, wie das aussehen kann. Denn das ist ja der Grundgedanke bei diesem, was Jesus verkündet hat, das Reich Gottes ist nahe, die neue Welt Gottes ist nahe. Dass er es mitten dort getan hat, wo die Menschen gelebt haben. Dass die neue Welt Gottes diese Welt wirklich verändert. Stück für Stück und Mensch für Mensch, aber diese Welt und nicht ein Warten nur auf eine andere Welt. Deshalb sollte Kirche auch nicht sein, was hinter verschlossenen Türen irgendwie nur für Insider stattfindet, sondern sollte eben mitten in der Welt passieren. Und deswegen stellt sich die nächste Frage, wie kann Kirche also aussehen, die versucht, Gottes neue Welt da zu leben, wo alle sie sehen können. Und da habe ich in einem ziemlich interessanten Buch eine kleine Geschichte gefunden. Das Buch gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Das heißt The Shaping of Things to Come und dort geht es um experimentelle Formen von Kirche und von Gemeinde. Wir lesen das Buch gerade zusammen in der Leitung von der City Church, weil es eben ziemlich faszinierende Beispiele davon sind, wie Kirche auch aussehen kann, vielleicht abseits der schon bekannten Pfade. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch einfach mal von einer so einer experimentellen Form der Gemeinde. Und zwar, mit einer Kirche, die mitten in der Welt stattfindet, ist es wie mit einem Pub in Bradford. Und jetzt seht ihr vielleicht hier, genau, dieses Pub in Bradford. Bradford ist eine durchschnittliche englische Arbeiterstadt, sozial gesehen nicht ganz einfach, wahrscheinlich relativ viel Arbeitslose. Sie ist bekannt für eine hohe Kriminalitätsrate. Und in dieser Stadt gibt es ein Pub, das heißt The Cock and Bottle. Ich wüsste das nicht zu übersetzen, wahrscheinlich hat das irgendwas mit einem Hahn und einer Flasche zu tun, aber so heißt dieses Pub. Und dazu muss man wissen, ein Pub in einer englischen Stadt ist für viele Menschen mehr als in Deutschland eine Kneipe. Ein Pub ist für die Stammgäste, die dort immer hingehen in dieses Pub, ein Stückchen Heimat und vielleicht so ein bisschen was wie eine Familie. Ich weiß nicht, wer von euch die Fernsehserie Cheers noch kennt. Die kam früher immer um 1 Uhr, die habe ich immer so zum Einschlafen angeguckt. Und dort ging es auch mal um ein Pub, in dem immer die gleichen Leute saßen. Und es war wie so eine Art Familie. Also man kennt sich dort eben, man geht immer dahin, man nervt sich wahrscheinlich nach einer Weile auch ziemlich, aber irgendwie mag man sich auch. So ist es in diesen Pubs, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und der Besitzer von diesem speziellen Pub, vom Cork and Bottle, heißt Malcolm Willis. Und er lebt zusammen mit seiner Frau im ersten Stock von diesem Pub. Sie sind Christen und sie sehen es als ihren Auftrag an, dort in ihrem Pub Gemeinde zu sein. Und sie wünschen sich, dass durch dieses Pub und dadurch, dass sie dort arbeiten, den Stammgästen ein wenig Heimat gegeben wird und dass sie mit der Zeit ihnen auch ein wenig Hoffnung geben können, ein wenig von der neuen Welt Gottes mitteilen können. Und Malcolm Willis erzählt in diesem Buch, ich zitiere ihn einfach mal, was er da schreibt über seine Gemeinde im Pub. Am Anfang haben die meisten keine Lust, etwas über Jesus zu hören. Aber manchmal, nachdem du ihnen 10 oder 20 Mal lange zugehört hast, was sehr anstrengend sein kann, manchmal fragen sie dich dann, könntest du für mich beten? Und dann erlebt man, dass sich wirklich etwas verändert. Und über die Idee, Kirche im Pub zu sein, sagt er, Jesus hat gesagt, ich sende euch in alle Welt. Und das schließt Pubs ein. Er hat uns nicht aufgefordert, in unseren Kirchen zu sitzen und zu warten, bis die Leute zu uns kommen. Ich frage mich, was hätte Jesus getan? Ich glaube, er wäre hier in den Pubs. Und mir gefällt die Pub-Idee ziemlich gut, aus mehreren Gründen. Einmal hat sie etwas von diesem Experimentkirche. Ja? Sie folgt keinem sicheren Rezept, so wie man Kirche eben schon immer gemacht hat, sondern fragt sich, worum geht es bei Kirche eigentlich? Und wenn es darum geht, Gottes neue Welt überall hinzubringen, warum nicht auch in einen Pub? Und zugleich ist es ein bisschen eine riskante Form von Gemeinde, weil es nicht sicher ist, ob es so klappt, wie man sich das genau vorstellt. Ich weiß nicht, ob dieses Pub noch gibt, ehrlich gesagt. Wenn es aber gut läuft, dann hat so ein Pub auch ein wenig von diesem Blick hinter den Vorhang, von dem Einblick in die neue Welt Gottes. Und ich glaube, am meisten passiert es dadurch, dass die Besitzer von diesem Pub entschlossen sind, ihren Gästen zuzuhören, ein offenes Ohr für sie zu haben. Er hat ja gesagt, die meisten wollen hier nicht irgendwie gleich beredet werden mit irgendwelchen Dingen von Jesus, aber wenn man ihnen eine Weile zuhört, vielleicht 10 oder 20 Mal, und das kann sehr anstrengend sein, dann passiert was. So kann in so einem Pub ein bisschen neue Welt Gottes passieren für Leute, denen vielleicht längst keiner mehr zuhört. Und Avantgarde, also Vorhut, ist so eine Gemeinde sowieso. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Stammgäste in diesem Pub durch die Besitzer von dem Pub die einzige Möglichkeit haben, überhaupt irgendwas von Gott oder von seiner neuen Welt zu hören. Einfach weil sie nicht in eine normale Kirche gehen, sondern eben in ihr Pub. So, weil ich aber glaube, dass nicht so wahnsinnig viele Leute von euch hier sitzen, die jetzt vorhaben, morgen gleich einen Pub aufzumachen, stellt sich uns die zweite große Frage. Und zwar, wie kann Gottes neue Welt in meinem Leben Realität werden? Und damit meine ich echt ganz konkret, also was können wir heute Nachmittag schon tun, damit Gottes neue Welt in unserem Leben Realität wird? Zwei Schritte habe ich mir ausgedacht für heute. Zum Ersten, das große Bild vor Augen haben. Christoph hat in dieser Reihe schon irgendwann mal gesagt, manchmal geht es nicht darum, dass wir sofort etwas tun, sondern darum, dass sich unser Blick verändert und unser Horizont geweitet wird. Und das war auch ein bisschen so der Hintergedanke bei dieser ganzen Reihe Konspiration. Nicht, dass wir sofort wissen, das und das und das und das muss ich jetzt tun, sondern dass wir erstmal kapieren, überhaupt, worum es beim Evangelium geht, nicht nur darum, ich und mein Seelenheil, sondern dass es darum geht, Gottes neue Welt ist da. Und dass wir merken, dass ein Glaube, der mit dieser Hoffnung für diese Welt zu tun hat, wirklich alle unsere Lebensbereiche durchdringt. Und nicht darauf beschränkt ist, dass wir in die Kirche gehen oder dass wir in eine Mini-Church, einen Hauskreis gehen. Okay, und ich habe ein Zitat gefunden, was ein bisschen kritisch ist, aber ich finde ziemlich gut ausdrückt, wo manchmal das Problem mit Kirche und Gottes neuer Welt liegt. Und zwar von dem U2-Sänger Bono. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, vor einigen Monaten hat Lars mal ein Video hier gezeigt. Es war ein Interview zwischen Bill Hybels, einem amerikanischen Pastor, und Bono. Und er hat dort Werbung gemacht, Bono, für seine Kampagne Make Poverty History, also Deine Stimme gegen Armut. Und in diesem Interview hat er unter anderem diesen Satz gesagt. Ich hatte noch nie Probleme mit Christus. Mit den Christen allerdings schon. Wenn möglich, habe ich sie gemieden. Ich fand sie immer völlig uninteressiert an Kultur oder Politik. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ein überschwänglicher Bono-Fan oder U2-Fan und ich glaube, Bono ist auch nicht gerade bekannt dafür, besonders differenzierte Aussagen zu treffen. Aber ich fürchte, mit diesem Satz hat er ein bisschen recht. Wenn man einmal mehrere Jahre sich in Gemeinden aufhält, kann es schnell passieren, dass man sich eben nur noch um dieses eine Thema dreht. Man ist in so einer Gemeindekultur drin. Man geht sonntags in den Gottesdienst, man singt christliche Lieder, man hört sich eine christliche Predigt an. Dann unter der Woche geht man nochmal vielleicht in den Hauskreis und singt noch ein paar christliche Lieder und spricht über noch ein christliches Thema. Man könnte also in der Gefahr stehen, wenn man das über längere Zeit so betreibt, dass man ein bisschen sich von der tatsächlichen Welt entfremdet. Und die Herausforderung ist es, glaube ich, vor die uns dieses Zitat auch von Bono stellt, das große Bild vor Augen zu behalten. Und das große Bild, so wie es Jesus zeichnet, heißt, Kirche ist kein Selbstzweck. Kirche ist nicht für sich da. Kirche ist nicht dafür da, dass sich drinnen alle wohlfühlen. Sondern sie ist da, damit die Kirche wirklich Hoffnung in diese Welt bringt. Gottes neue Welt in diese Welt bringt. Sie ist da, um Salz und Licht zu sein. Und dem Zitat von Bono würde ich gerne ein anderes Zitat gegenüberstellen, was ich gefunden habe in einer englischen Übersetzung des Neuen Testamentes, die ein bisschen freier ist. Sie ist auf Englisch und ich habe den Satz einfach mal ins Deutsche übersetzt. Eine ganz bekannte Stelle, ihr werdet es gleich wieder erkennen. Doch ist sie ein bisschen anders. Es heißt, ihr seid das Salz, um in dieser Welt den Geschmack der neuen Welt Gottes hervorzulocken. Ihr seid das Licht, um in dieser Welt die Farben der neuen Welt Gottes zum Scheinen zu bringen. Ich lese nochmal vor. Ihr seid das Salz, um in dieser Welt den Geschmack der neuen Welt Gottes hervorzulocken. Ihr seid das Licht, um in dieser Welt die Farben der neuen Welt Gottes zum Scheinen zu bringen. Was ich interessant finde bei dieser Übersetzung, das heißt, den Geschmack aus dieser Welt hervorzulocken oder die Farben der neuen Welt in dieser Welt zum Scheinen zu bringen. Es geht offensichtlich nicht davon aus, dass wir auf der einen Seite die Kirche haben und auf der anderen Seite die schrecklich dunkle Welt und irgendwie müssen wir jetzt gucken, dass möglichst viele Leute aus der dunklen Welt in die tolle Kirche kommen, sondern Kirche ist mitten in dieser Welt und in dieser Welt bringt sie Dinge zum Leuchten, begegnet vielleicht Menschen und in diesen Begegnungen kann sie etwas von dieser neuen Welt hervorlocken in den Menschen. Wenn wir also das große Bild vor Augen haben, dass die Kirche Botschafter der neuen Welt Gottes in dieser Welt ist oder Hoffnungsträger für diese Welt, vielleicht würden wir auch mehr Kirche erleben, die nicht so uninteressiert ist an allem, was mit Kultur und Gesellschaft zu tun hat. Vielleicht würden wir mit diesem großen Bild vor Augen eine Menge Christen mit unbequemen politischen Ansichten erleben. Vielleicht könnte Kunst einen ganz neuen Wert in Kirche und Gemeinde bekommen. Ich war mal überrascht, als eine Freundin von meiner Frau zu ihr gesagt hat, dass sie überhaupt nicht verstehen könnte, wie ich als Christ mich gleichzeitig für Literatur interessieren könnte. Also ist bei mir ein bisschen gezwungenermaßen, ich habe eben Literaturwissenschaft studiert, aber trotzdem fand sie das ungewöhnlich. Es hat für ihr nicht ins Bild gepasst, dass Christen gleichzeitig irgendwie interessiert sind an Literatur, an Kunst und so weiter. Und wenn wir das begreifen, dass es bei Kirche darum geht, mitten in dieser Welt die neue Welt Gottes zu bauen, dann bekommen wir vielleicht eine neue Wertschätzung wieder für diese Dinge auch, die uns zunächst mal weltlich scheinen. Okay. Das große Bild könnte uns also dazu inspirieren, dass wir Kirche so denken, dass sie wirklich mit beiden Beinen in dieser Welt steht und hier lebt. Aber was sollen wir jetzt tatsächlich tun? Und den zweiten Punkt habe ich genannt, die kleinen Schritte tun. Also erstens das große Bild und zweitens die kleinen Schritte. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir so dieses große Bild Kirche als Hoffnung der Welt oder wir als Hoffnung der Welt oder wie auch immer vor Augen haben, soziale Gerechtigkeit und so weiter, dass wir dann in der Gefahr stehen, von diesem Bild geradezu erschlagen zu werden. Das ist ein Riesenanspruch, der da irgendwie aufbricht. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber wir sind sicher, wir müssten wahrscheinlich unser ganzes Leben ändern und am besten schon gestern alles auf den Kopf stellen, irgendwo alles verkaufen und woanders hingehen. Und ich glaube, die Chancen bei diesem Ansatz, völlig uneffektiv zu werden, sind relativ hoch. Deswegen habe ich ein Zitat rausgesucht von einem etwas ungewöhnlichen amerikanischen Pastor, der Mike Iaconelli heißt. Das Zitat ist ein bisschen länger. Ihr seht dann rechts irgendwie links ein Bild von ihm und rechts einen Ausschnitt aus dem Zitat. Er schreibt in einem Buch: Wir haben leicht den Eindruck, dass es Gott um Großes, Spektakuläres und Wunder ginge. Wenn man einmal ein paar Bücher gelesen, Fernsehshows gesehen und Geschichten in der Gemeinde gehört hat, könnte man leicht annehmen, wenn Gott nicht richtig große Dinge durch unser Leben tut, sind wir nicht geistlich. Gott tut hin und wieder große Dinge, Aber es steht außer Frage, dass Gott in der Welt vor allem so winzig wie Salz und Licht wirkt. Das geistliche Leben ist ein winziges Leben, voller winziger Entscheidungen, winziger Schritte in Gottes Richtung, kleiner Veränderungen und Bewegungen, winziger Erfolge und unmerklicher Regungen. Mein Vorschlag deswegen für diese Frage, was kann ich tun, damit die neue Welt Gottes in meinem Leben Gestalt gewinnt oder Realität wird, wäre, fang mit lächerlich kleinen Dingen an und schau, was dann passiert. Warte nicht auf den Tag, an dem du genug Willenskraft hast oder genug schlechtes Gewissen oder sonst was, um die ganze Welt zu retten, sondern beginne mit dem, was du im Prinzip schon heute Nachmittag machen kannst. Deshalb habe ich mal eine Reihe von winzigen Ideen aufgeschrieben und habe sie genannt, die Liste von hoffnungslos unspektakulären Minischritten. Die werden wir jetzt gemeinsam mal durchgehen. Und um die Sache auf die Spitze zu treiben, würde ich vorschlagen, dass niemand hier mehr als genau eine Sache sich von dieser Liste runterpickt und guckt, was damit nächste Woche passiert. Also auf keinen Fall zwei. Ja? Der erste hoffnungslos unspektakuläre Minischritt lautet, lies eine Woche lang Zeitung. Karl Barth, ein relativ bekannter evangelischer Theologe, hat mal gesagt, als Christ lebt man immer mit der Bibel in der einen Hand und mit der Zeitung in der anderen. Was er gemeint hat, war, in der einen Hand die Bibel zeigt uns Gottes Vision für diese Welt und in der anderen Hand die Zeitung, damit wir tatsächlich in dieser Welt leben und nicht mit unserem Kopf sonst wo schweben. Also, das wäre eine Möglichkeit, eine Woche mal bewusst Zeitung zu lesen. Der zweite Vorschlag. Schlaf nächste Woche genug. Dallas Willard ist ein amerikanischer Pastor und er hält Seminare über geistliche Disziplinen und geistliches Wachstum und Spiritualität und so weiter. Und das Erste, was er aus seinen Seminaren tut, ist, er schickt die Leute am ersten Abend früh ins Bett und lässt sie am nächsten Morgen lange ausschlafen. Und der Grund, aus dem man das tut, ist, er sagt, du wirst dich wundern, wie viel leichter es dir fällt, geduldig und liebevoll und geistlich zu sein, wenn du nicht unausgeschlafen bist. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Und deswegen würde ich vorschlagen, wenn es dir möglich ist, dieser Schritt schließt natürlich alle offensichtlich aus, die es nicht in der Hand haben, also die kleine Babys haben, die sie halt nun mal irgendwie um 5:30 aufwecken. Aber für alle anderen, die das in der Hand haben, wäre es ein eminent geistlicher Schritt, mal eine Woche wirklich ausgeschlafen zu sein. Der nächste Minischritt. Verschenke etwas, das du nicht mehr unbedingt brauchst. Ich würde vorschlagen, dass du nächste Woche mal vielleicht mit diesem Blick durch die Wohnung gehst. Was könnte ich von meinen Sachen eigentlich verschenken? Und dir wird dabei wahrscheinlich auffallen, wie viel du hast. Und dann wird dir wahrscheinlich auffallen, wie wenig von dem, was du hast, du dafür unbedingt zum Überleben brauchst. Und vielleicht fällt es dir dann leichter, einfach mal von dem, was du hast, herzugeben. Als erster kleiner Übungsschritt. Gut, der nächste Minischritt lautet, wenn du dich das nächste Mal über jemanden ärgerst, sprich mit ihm selbst darüber, statt mit jemand anderem. Eigentlich brauche ich dazu gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, es erklärt sich von selbst, dass es für denjenigen, mit dem du sprichst, viel schöner ist, wenn du mit ihm selbst darüber sprichst, als wenn du es hinter seinem Rücken mit jemand anderem besprichst. Nächster Minischritt. Bete für jemanden, der es brauchen kann. Über Gebet haben wir in dieser Reihe noch nicht so viel gesprochen, obwohl Gebet tatsächlich zu den effektivsten Wegen gehört, Gottes neue Welt auszubreiten. Und das Schöne ist, es kostet dich wirklich nicht viel. Es kostet dich eigentlich nur zu überlegen, wer kann es wirklich brauchen, dass ich mal für ihn bete und dich dann 5 Minuten hinzusetzen und es zu tun. Also, ein weiterer Minischritt. Der nächste Mini-Vorschlag. Koch zu viel und lad die Nachbarn ein. Es könnte der Anfang davon sein, dass in deiner Umgebung statt einem anonymen irgendwie nebeneinander herleben, so etwas entsteht wie echte Nachbarschaft. Und eine echte Nachbarschaft kann schon ein kleiner Ausblick auf Gottes neue Welt sein. Der nächste Schritt, schreibe einen Monat lang auf, wofür du dein Geld ausgibst. Wenn du jemals vorhaben solltest, unglaubliche Summen an Bedürftige zu spenden, dann ist es trotzdem der erste wichtige und unerlässliche Schritt, dass man erstmal weiß, wofür gebe ich mein Geld überhaupt aus. Und das Schöne an diesem Minischritt ist, es kostet dich noch keinen Cent. Ja? Also einfach mal einen Monat lang aufzuschreiben, wofür gebe ich mein Geld aus, und dann kannst du nachher nämlich gucken, wo will ich sparen und wo will ich Geld ergeben. Der nächste Schritt heißt, interessiere dich für deinen Arbeitskollegen. Christoph hat in der Reihe in einer Predigt schon mal davon erzählt, dass das eine Möglichkeit sein kann, Gottes neue Welt rauszutragen, einfach mal jemand wirklich interessiert zuzuhören. In einem von meinen Lieblingsfilmen, der ab 18 ist, Fight Club, da gibt es eine Szene, ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch den Film, eine Szene, da geht es um so Selbsthilfegruppen und es gibt Leute, die sind Selbsthilfegruppen-Junkies, die gehen dahin, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass ihnen wirklich noch jemand zuhört. Und einer sagt dann zum anderen, und dieser Satz hat sich bei mir eingeprägt, kennst du es, wenn du mit jemandem sprichst und du weißt, er hört dir nur zu, weil er darauf wartet, selbst etwas sagen zu können. Und wie alle, ich glaube, dass da was Wahres dran ist. Wie oft erlebt man es heutzutage noch, dass einem jemand wirklich ernsthaft interessiert mal zuhört? Und das kann ein Minischritt sein. Jemanden bei der Arbeit, Christoph hat mal gesagt, vielleicht jemand, dem keiner mehr zuhören will, mal sich mit ihm hinzusetzen, Kaffee zu trinken und ihm wirklich interessiert zuzuhören. Der vorletzte Schritt heißt, biete jemand von dir aus kostenlos einen Abend Babysitting an. Wenn du ein Single bist, kann es manchmal ziemlich egal sein, wo du deinen Krimi liest oder deine DVD schaust oder so. Für eine alleinerziehende Mutter kann es die ganze Woche verändern. So, mir ist klar, dass keiner dieser Schritte irgendwie morgen die Welt verändert, aber jeder dieser Schritte ist tatsächlich machbar und das ist das Charmante an der ganzen Sache, an diesen unspektakulären Minischritten. Einen letzten Vorschlag hätte ich noch. Er heißt, besuch mal eine Mini-Church. Das gilt für diejenigen, die in keiner Mini-Church sind, offensichtlich. Sonst nicht, dass ihr euch die restlichen Schritte spart, nur weil ihr schon in eine Mini-Church geht. Mini-Churches, für diejenigen, die es nicht kennen. Mini-Churches sind bei uns die Treffen unter der Woche, wo wir zusammenkommen, in Wohnzimmern, irgendwo bei irgendwelchen Leuten, um uns gemeinsam über unser Leben auszutauschen, gemeinsam zu beten und genau diese Frage zu stellen. Wie kann Gottes neue Welt in meinem Leben Realität werden? Was muss da passieren? Und warum glaube ich, dass dieser Schritt für dich wichtig ist, wenn du das bis jetzt noch nicht so kennst? Ich glaube, und das ist ein wichtiger Gedanke, dass Gottes neue Welt nichts für Einzelgänger ist. Wenn wir wirklich die neue Art von Leben leben wollen, von der Jesus gesprochen hat, dann ist es zwar einerseits wirklich so ein Weg aus vielen kleinen einzelnen Minischritten, aber alles in allem bleibt es ein Weg, der unser ganzes Leben, unseren ganzen Einsatz, unsere ganze Hingabe fordert. Und vor allem ist es ein Weg, auf dem wir andere brauchen, die den gleichen Weg mit uns gehen und dieses gleiche Experiment wagen, Gottes neue Welt hier zu leben. Ich glaube, wir brauchen wirklich Weggefährten, die uns Mut machen, denn dieser Weg, neue Welt Gottes zu leben, wird nicht immer nur von Erfolgen gesäumt sein, sondern wir werden genauso Niederlagen erleben. Wir werden erschöpft sein, wir werden manchmal uns schwer tun, überhaupt noch Hoffnung zu haben. Hoffnung vielleicht für Freunde, die in schwieriger Situation stecken oder für uns selbst, wenn wir in einer schwierigen Situation stecken. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass wir andere Weggefährten haben, die gemeinsam den Weg gehen, die gemeinsam das gleiche Ziel haben und die uns da ermutigen können. Deshalb, falls die Sache mit der neuen Welt Gottes dich interessiert und vielleicht ein wenig fasziniert hat, wenn du während dieser ganzen Reihe zugehört hast, dann würde ich dir vorschlagen, dass du versuchst, andere Leute kennenzulernen, die versuchen, den gleichen Weg zu gehen. Bei uns gibt es die Möglichkeit, wir haben draußen diesen Infopoint, schon gesagt worden, da gibt es alle möglichen Informationen und da gibt es auch so einen Ordner, wo du nachgucken kannst, die Mini-Churches, kannst dir gucken, ob die Gesichter dir passen. Also ich glaube, wir haben so 15, 16 Stück im Moment und da kannst du gucken, wo du mal hinschauen kannst.